Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Der belarussische Machthaber Lukaschenko macht seit Wochen Druck auf die EU, weil die EU Sanktionen gegen das Land verhängt hat. Das Druckmittel von Lukaschenko sind Menschen, so traurig wie das klingt. Menschen, die auf der Flucht sind aus Iran, Irak, Syrien oder Afghanistan. Die lässt er durch in Richtung Europa, obwohl der Deal eigentlich ist, dass er sie zurückhalten soll. Für die Menschen, die jetzt zwischen der Grenze zu Belarus und Polen festhängen, hat das dramatische Folgen. Olaf Bock hat uns das geschildert.
Das ist eine Gruppe von 20 Kurden und die sind völlig verzweifelt. Die haben Kinder dabei, die sagen, die Belarussen lassen sie nicht zurück. Also wenn sie beispielsweise wieder Richtung Minsk wollten, auf die polnische Seite kommen sie nicht. Mhm. Sie haben keine Nahrung, kein Essen und es wird nachts wirklich langsam sehr kalt. Das geht schon unter Null.
Olaf Bock ist unser Korrespondent für Polen und mehr dazu werdet ihr noch erfahren im frischen Podcast vom Update. Heute am Mittwoch, den 3. November. Außerdem sprechen wir heute am Weltmännertag über das, was Männer offenbar nicht gerne machen, zur Vorsorgeuntersuchung gehen. Dabei ist es wichtig. Und Tipps, was man eigentlich auch schon zu Hause machen kann, gibt's heute vom Urologen Volker Wittkamp.
Da kann man gerne auch den Hoden zum Beispiel selber abtasten. So ein bisschen das Pendant zur Brustkrebsvorsorge gibt es dann auch bei den jungen Männern, weil Hodenkrebs auch im jungen Alter oder gerade da sogar auftreten kann. Und deswegen schadet es nicht, wenn man einmal im Monat unter der Dusche den Hoden abtastet.
Mit welchen Fragen und Problemen die Männer zu Volker an die Praxis kommen, erzählt er euch in dieser halben Stunde Podcast. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Auf der Weltklimakonferenz in Glasgow, da hat der UNO-Generalsekretär Antonio Guterres direkt am Anfang gesagt, alle Regierungen müssten ihre Subventionen für fossile Brennstoffe wie Öl, Gas und Kohle abschaffen. Das ist also ein weltweites Thema. Beispiel Iran, da gibt es staatlich subventionierte Benzinkarten. Wer tankt, zahlt nur die Hälfte. Wir können aber auch einfach in Deutschland bleiben. Auch bei uns werden Kohle, Öl und Gas massiv vom Staat unterstützt. Wie stark subventioniert wird und was Lösungen wären, damit Menschen, die nur wenig Geld zur Verfügung haben, eben auch weiterhin ihre Strom- und Heizkosten zahlen können. Darüber habe ich gesprochen mit Ann-Kathrin Büsker aus unserem Hauptstadtstudio. Ann-Kathrin, gibt es in Deutschland sowie in anderen Ländern direkte Subventionen für Öl, Gas oder Kohle oder läuft das bei uns versteckter?
Also bei uns ist eher das Zweite der Fall. Also wir haben vielfach Steuerentlastungen, die auf fossile Energieträger möglich sind. Ein Beispiel ist ja zum Beispiel die Pendlerpauschale, wo ja theoretisch jeder für den Weg zur Arbeit, für die Entfernung bei der Steuer die Kilometer abrechnen kann. Mhm. Aber wenn man das mit dem ÖPNV macht, dann gibt es da einen Höchstbetrag. Beim Auto gibt es den nicht. Also klarer Vorteil für diejenigen, die viel von der Steuer absetzen können und eben lange Strecken fahren, zumeist ja noch auf Basis fossiler Energie. Das Dieselprivileg ist noch so ein Thema. Also das Diesel einfach geringer besteuert wird als Benzin. Wenn man das Ganze noch mal so ein bisschen größer zieht, also Stichwort Kohleabbau zum Beispiel, die Umweltkosten auch für die Renaturierung, die werden sehr häufig vom Staat getragen, nicht von den Unternehmen, die damit Geld verdient haben. Gleiches Spiel übrigens bei der Atomenergie. Die Kosten der Entsorgung liegen da auch bei der Allgemeinheit. Also im Prinzip sind das versteckte Subventionen.
Wie hoch ist denn die finanzielle Unterstützung in Deutschland für fossile Energien?
Das hat sich das Umweltbundesamt gerade mal angeguckt, wobei nicht nur mit Blick auf fossile Energien, sondern insgesamt mit Blick auf Dinge, die Umwelt, aber auch klimaschädlich sind. Und das Umweltbundesamt hat das für das Jahr 2018 veröffentlicht jetzt in der Studie und kommt insgesamt auf 65,4 Milliarden Euro, die da sozusagen reingeflossen sind. Auch sowas wie eine günstigere Mehrwertsteuer auf tierische Lebensmittel, die ja nun in ihrer Herstellung auch nicht unbedingt klimafreundlich sind. Stichwort Milch aus Methan. Pupsenden Kühen.
Ja, ein schönes Bild. Da können wir doch alle was mit anfangen. Lass uns noch mal gucken auf die Energie- und Strompreise. Die werden teurer. Und Menschen, die wenig Geld haben, müssen ja trotzdem auch weiter ihre Rechnung bezahlen können. Sind die nicht auf solche Subventionen angewiesen?
Solange es keine Alternativen gibt, ja, brauchen sie die Subventionen, sonst wird es zu teuer. Aber gucken wir uns zum Beispiel den Strom an. Da wird ja gerade weltweit sehr viel von gebraucht. Deshalb laufen Kohlekraftwerke teilweise auf Volltouren. Es wird auch Gas verfeuert, was natürlich super schlecht fürs Klima ist. Und teuer, weil zum einen eben der Bedarf hoch ist, dann gehen die Preise hoch. Und CO2-intensiver Strom ist eben auch durch den Emissionshandel teurer. Hätten wir jetzt schon mehr regenerativen Strom, der inzwischen ja sehr günstig herzustellen ist, dann wäre Strom insgesamt voraussichtlich günstiger. Gleiches gilt beim Verkehr. Wenn der ÖPNV besser ausgebaut wäre und er günstiger wäre, dann gäbe es auch dort eine Alternative. Also das Stichwort sind hier tatsächlich immer Alternativen.
Weniger Geld ausgeben für klimaschädliche fossile Brennstoffe und trotzdem eine warme Wohnung haben im Winter. Das ist ja dieser Spagat, der ärmere Menschen einfach dann auch vor Probleme stellt. Welche Ideen gibt es denn zum Beispiel, um das zu lösen?
Es gibt im Moment Vorschläge, den Menschen ein Energiegeld auszuzahlen, zum Beispiel in Höhe von 200 Euro. Das Problem ist, das wäre ziemlich Gießkanne. Es würden einfach alle bekommen und es würde wahrscheinlich fossile Energieträger auch mit subventionieren wieder. Der Paritätische Gesamtverband, aber auch die Partei Die Linke, die schlagen jetzt vor, zumindest das Wohngeld zu erhöhen, damit das Geld tatsächlich bei denen ankommt, die das auch wirklich brauchen. Und da ist die Idee, die Warmmiete zur Basis zu machen, also damit die Steigerung der Heizkosten auch tatsächlich abgefangen wird. Außerdem, so sagt es der Paritätische, sollten die Kriterien, zu denen man Wohngeld beziehen kann, ausgeweitet werden. Die Grünen haben auch schon in so eine Richtung gedacht. Wichtig wäre aber, gerade wenn wir über das Heizen reden, dass da insgesamt eine Wärmewende stattfindet. Im Moment wird in Deutschland ja eben sehr viel mit Gas geheizt. Deshalb merken wir diese Preissteigerung so enorm. Die Bundesregierung fördert aber theoretisch den Umstieg zum Beispiel auf strombasierte Wärmepumpen. Es können nur Menschen, die zur Miete wohnen, und das sind ja häufig die ärmeren Menschen, nicht selber entscheiden. Die Heizung baut die Vermieterin, der Vermieter ein. Und deshalb wollen SPD und Grüne gerne die CO2-Kosten bei der Heizung aufteilen, sodass VermieterInnen die Hälfte übernehmen müssen und durch diesen Kostendruck vielleicht animiert werden, in eine neue, umweltfreundlichere Heizung zu investieren. Das ist dann aber tatsächlich eher eine mittelfristige Maßnahme.
Wie in Deutschland fossile Brennstoffe subventioniert werden, welche Lösungen es gibt, an Katrin Büsker mit einem Überblick. Danke dir.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Menschen gefangen im Niemandsland zwischen Belarus und Polen. Ohne Essen, ohne was zu trinken, ohne Schutz und ohne Perspektive. Die Lage der Flüchtlinge, die von Belarus aus versuchen, in die EU zu kommen, ist dramatisch. Für Hilfsorganisationen und Journalisten ist es sehr, sehr schwierig, überhaupt zu diesen Menschen hinzukommen. Denn Polen hat entlang der Grenze den Ausnahmezustand verhängt und versucht, HelferInnen und Presse auf Abstand zu halten. Olaf Bock war für die ARD trotzdem in diesem Grenzgebiet unterwegs und hat dort eine Hilfsorganisation begleitet. Wir konnten vor der Sendung zusammen sprechen. Olaf, wie nah bist du denn dann an diese Grenze rangekommen?
Naja, der erste Eindruck ist, wenn man in Richtung Grenze zu Belarus fährt, Kontrollen, Kontrollen, Kontrollen. Also die erste ist schon sehr weit im Vorfeld gewesen, also bestimmt 20 Kilometer von der Grenze entfernt. Da war schon so eine Straßensperre und da hat man gesehen, dass die Menschen eben auch die Kofferräume aufmachen, in beiden Fahrtrichtungen nachgucken, möglicherweise um Schleuserkriminalität zu verhindern. Und je näher man dann an die Grenze kommt, desto stärker werden die Kontrollen. Das heißt, man wird dann mit Pässen kontrolliert, da wird genau nachgeschaut und auch nachgefragt, wo man hin möchte. Da ist der Einblick in das Gebiet sehr schwierig für Journalisten. Ist wirklich an dieser 3-Kilometer-Grenze, die gerade beschrieben wurde, da ist schon Schluss, da kommt man nicht näher ran und kann sich also direkt am Zaun beispielsweise als Journalist kein Bild machen. Übrigens auch nicht die Hilfsorganisationen, die da ja gerne hinwollen.
Und trotzdem hast du es ja geschafft. Also du hast eine polnische Aktivistengruppe begleitet. Wie können die denn den Menschen, die da auf der Flucht sind, überhaupt helfen?
Naja, das ist so ein Bündnis von kleineren Hilfsorganisationen, die nennen sich Border Group. Die haben sich zusammengefunden, sich entlang der, das 420 Kilometer langen Grenzlinie da in den Gebieten verteilt, wo die meisten Menschen versuchen, über belarussische Wälder eben nach Polen rüberzukommen. Und die ziehen durch die Wälder auf polnischer Seite, aber eben nicht in dem Ausnahmezustandsgebiet und halten Ausschau nach Menschen, die es eben über dieses Gebiet, über diese 3-Kilometer-Zone hinaus geschafft haben und dann verloren in den Wäldern sitzen und eben dringend Hilfe brauchen. Die bringen Sachen mit, die haben Rucksäcke dabei, da ist Kleidung drin, da ist häufig auch Nahrung mit dabei und zu trinken. Also einer der ersten Wünsche dieser Menschen ist häufig einfach mal Wasser trinken, weil sie eben über Tage dann in den Wäldern sind und sich gar keine Verpflegung hat, möglicherweise nur Regenwasser getrunken haben.
Du konntest ja dann eben auch mit den Menschen sprechen, die da jetzt festhängen. Was haben die dir erzählt?
Manchmal wissen sie gar nicht, ob sie noch auf belarussischer oder polnischer Seite sind. Wir hatten mal bei einer Fahrt am Straßenrand zwei Iraner getroffen, mit denen uns unterhalten. Die gingen da lang und die wussten gar nicht, dass sie schon auf polnischer Seite waren. Ich habe denen dann eine Flasche Wasser gegeben und sie hatten Hunger. Die haben gesagt, sie haben 3-4 Tage nichts gegessen und haben erstmal Wasser getrunken, bevor sie überhaupt was sagen konnten. Also die Versorgungslage, das ist wirklich dramatisch für die Menschen, die es auf die polnische Seite geschafft haben, aber insbesondere auch für die, die auf der anderen Seite, auf der belarussischen Seite vor dem Zaun festhängen. Ich habe jetzt gestern ein längeres Gespräch geführt mit einem Mann, da habe ich einen Kontakt bekommen. Das ist eine Gruppe von 20 Kurden und die sind völlig verzweifelt. Die haben Kinder dabei, die sagen, die Belarussen lassen sie nicht zurück. Also wenn sie beispielsweise wieder Richtung Minsk wollten, auf die polnische Seite kommen sie nicht. Mhm. Sie haben keine Nahrung, kein Essen und es wird nachts wirklich langsam sehr kalt. Das geht schon unter Null.
Hast du denn den Eindruck, dass die Geflüchteten, die da ankommen, dass die überhaupt eine Ahnung davon haben, was sie da erwartet an der Grenze?
Nein. Mir hat jemand beschrieben, dass man diesen von Diktator Lukaschenko initiierten Tourismus, der da ja stattfindet, dass der mit völlig falschen Versprechungen gemacht wird. Da wird den Leuten wohl suggeriert, sie steigen ins Flugzeug, sie kommen nach Minsk und in ein paar Stunden sind sie dann irgendwie in Europa. Da ist nicht die Rede von Tage, möglicherweise Wochen im Wald, sondern das wird als leichte Reise verkauft und das ist das, was die Schleuserkriminalität ja auch da so perfide macht, denn den Menschen wird vorgegaukelt, es wäre ein leichter Weg. Das ist es nicht. Die sind dann desillusioniert, aber eben nicht nur das, sondern aus meiner Sicht auch in vieler Hinsicht in Lebensgefahr. Geraten sie dort. Ne?
Was sagen denn die Menschen in Polen dazu, wie der polnische Staat jetzt umgeht gerade mit den Geflüchteten?
Ja, das ist ganz spannend, denn anfangs, das war klar, polnische Regierung hat gesagt, wir machen Grenzbefestigung, 90 Kilometer Grenzbefestigung mit Stacheldraht wurden ausgebaut. Es wurde sogar beschlossen vom Parlament jetzt vor kurzem, dass eine feste Barriere errichtet werden soll, Kostenpunkt 350 Millionen Euro. Da soll also eine feste Barriere gebaut werden, so ein Schutzwall so ungefähr. Und die polnische Bevölkerung hat vor einigen Wochen noch klar gesagt, ja, mehrheitlich, also knappe Mehrheit, das ist richtig, was die harte Linie in dieser Form ist. Und jetzt, wo sich natürlich auch die Bilder deutlicher werden, dass es da eine humanitäre Krise langsam sich entwickelt, gerade bei den sinkenden Temperaturen. Da wurde jetzt vor kurzem nochmal eine Umfrage gemacht und da haben sich etwa 60% der Menschen für humanitäre Hilfe von Organisationen in diesem Grenzgebiet ausgesprochen. Allerdings bei den Menschen, die die Peace-Wähler sind, also die nationalkonservative Regierungspartei wählen, da waren das dann deutlich weniger. Da wollten das, glaube ich, nur etwa 20%. Aber klar, jetzt sind auch die Bilder zu sehen und die Frage wird auch an die polnische Regierung gestellt, warum wird nicht zumindest humanitäre Hilfe dort in dieser Region stärker geleistet?
Olaf Bock über die Situation von Geflüchteten an der Grenze zu Polen und Belarus. Danke dir fürs Gespräch.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Volker, wie oft musstest du schon schimpfen, wenn die Patienten bei dir gewesen sind? So nach dem Motto, wären sie mal früher vorbeigekommen?
Das passiert tatsächlich leider immer mal wieder, aber es ist auch nicht die Regel.
Okay, Volker Wittkamp ist das, Urologe, und wir sprechen über eine Sache, die Männer offenbar nicht gerne angehen, und das sind Vorsorgeuntersuchungen. Heute am Weltmännertag soll nochmal darauf aufmerksam gemacht werden, dass das wichtig ist, auch für die Männers, und Volker kann uns noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Volker, du bist ja auch als Dr. Sex bei TikTok unterwegs, das ist eine Plattform, wo eben viele junge Menschen unterwegs sind, auch jüngere Männer. Hast du den Eindruck, das bringt was, dass du dich da zeigst? Also kommen jüngere Männer zum Beispiel häufiger zu dir in die Praxis?
Ich bekomme das natürlich nicht immer direkt mit, ja, aber es ist so, dass tatsächlich sehr viele Fragen gestellt werden. Das heißt, man merkt schon, dass das Interesse da ist und dass vor allen Dingen halt auch da noch Aufklärungsbedarf ist. Und deshalb bekomme ich das schon mit, dass auf jeden Fall das Ganze etwas nutzt. Aufklärungsarbeit halt direkt bei den Jüngeren, ja, die halt noch zu Männern werden. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Direkt in der Praxis bekomme ich es nicht mit.
Okay. Wenn du jetzt sagst, dir werden da viele Fragen gestellt. Was sind denn so die häufigsten Fragen? Was möchten die Leute denn wissen?
Tatsächlich ist es so, dass es nichts gibt, was nicht gefragt wird. Ja, man denkt sich vielleicht dann auch als etwas älter oder erwachsener, ja, das ist ja alles klar, aber nee, so ist es nicht. Egal, ob es um die Größe geht, ob es um die Länge beim Geschlechtsverkehr geht, aber auch so Sachen wie, ja, muss ich überhaupt zum Urologen? Und da ist, glaube ich, auch viel, vielleicht auch durch die, sage ich mal, überall verfügbare Pornoindustrie auf Smartphones oder sonst was, ist da einfach viel auch, was irgendwie so ein bisschen falsch Menschen in den Köpfen abläuft.
Wenn du sagst, wenn es um die Größe geht, meinst du die Größe vom Penis wahrscheinlich, ne?
Genau.
Ja. Okay, ne, alles
Größe,
klar.
Größe vom Penis, wie soll er aussehen?
Ja.
Ist das normal? Und da muss man einfach sagen, ja, also sehr viel ist normal, obwohl gerade jüngere Leute denken, ja, vielleicht ist das bei mir dann doch nicht so.
Dann lass uns gucken, was wichtig wäre. Also was sollte man denn im Alter, ich sage jetzt mal so zwischen 20 bis 30, checken lassen als Mann? Was wäre sinnvoll aus deiner Sicht?
Natürlich immer, wie du eben schon sagtest, ne, nicht wenn etwas zu spät ist. Das heißt, habe ich längere Zeit Schmerzen, dann auf jeden Fall abklären lassen. Habe ich längere Zeit zum Beispiel Hodenschmerzen? Da kann man gerne auch den Hoden zum Beispiel selber abtasten. So ein bisschen das Pendant zur Brustkrebsvorsorge gibt es dann auch bei den jungen Männern, dass man, weil Hodenkrebs auch im jungen Alter oder gerade da sogar auftreten kann. Und deswegen schadet es nicht, wenn man einmal im Monat unter der Dusche den Hoden abtastet. Damit ist man schon vor den schlimmsten Sachen eigentlich ganz sicher. So richtige Vorsorge beim Arzt, beim Urologen, startet bei den Männern tatsächlich dann auch erst ab 45 Jahren zur Prostatakrebsvorsorge.
Generell, was sagst du, wie regelmäßig sollte man als Mann mal zum Urologen gehen? Also einmal im Jahr oder je nach Alter unterschiedlich?
Tatsächlich gibt es das beim Urologen nicht. Also da müssen Männer oder Jungs auch erst hin, wenn sie Probleme haben. Es gibt die sogenannte Jungsprechstunde. Da können Jungs einfach mal hin und fragen, hey, wie soll das denn aussehen? Wie taste ich vielleicht meinen Hoden ab? Wie läuft es mit Verhütung, HPV-Impfungen ab? Sowas. Aber es gibt nicht dieses regelmäßige alle 2 Jahre. Das kommt tatsächlich erst beim älteren Mann, weil da sich dann auch Probleme und Vorsorge häufen.
Was ist denn dein Tipp zur Männergesundheit, Volker? Also mehr auf den eigenen Körper hören?
Klar, ne? Also generell muss man natürlich sagen, sollte man sich gesund ernähren, man sollte Sport machen. Das sind alles so Sachen, die meine Mutter auch mir immer beigebracht hat, ja, oder die im Prinzip jeder weiß, aber das ist halt das Schwierigste. Ja? Und dass man natürlich dann irgendwann auch zur Vorsorge geht, aber auf sich halt selber achtet und halt nicht Vorsorge ist gut, aber Prävention, also das Ganze erst nicht entstehen zu lassen, ist halt noch wichtiger.
Volker, dann danke ich dir sehr fürs Erklären.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Seit Wochen sorgt ja auf der kanarischen Insel La Palma ein Vulkanausbruch für Zerstörung. Ne? Viele Menschen haben ihr Zuhause verloren. Ganze Dörfer sind kaputt. Die Luft ist verpestet von Asche. Und da klingt es schon schräg, wenn wir hören, am Wochenende sind Tausende von Spanierinnen und Spaniern auf einen Kurztrip nach La Palma gereist, um sich eben dieses Naturspektakel selbst anzugucken.
Spektakulär. O sea, hoy así en negro y la ceniza que sale y nunca había visto un volcán así.
So beschreibt das diese Touristin, also das sei spektakulär, die dunklen Aschewolken, so etwas hat sie eben noch nie gesehen. Pendelbusse sind zu Aussichtspunkten gefahren, von denen eben dieser aktive Vulkan aus gut zu sehen ist. Verena von Keitz aus unserem Update-Team, das klingt ja erstmal eigenartig, ne? Als Touristin ausgerechnet dahin zu fahren, wo gerade die Katastrophe passiert ist.
Ja, das ist immer so der erste Gedanke, wenn wir hören, da fahren Menschen an einen Ort, wo ein Unglück passiert ist, eine Naturkatastrophe. Und zwar nicht, um zu helfen, sondern um zu gucken. Nach dem Motto, das sind alles rücksichtslose Gaffer. Und natürlich haben wir auch gesehen bei der Flutkatastrophe im Ahrtal, dass es keine gute Idee ist, die Zufahrtswege zuzuparken und dann THW und Feuerwehr nicht mehr durchkommen. Selbst wenn die Leute zum größten Teil ja damals mit der Motivation zu helfen dorthin gefahren sind. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, dann haben solche Orte, an denen Leid, Zerstörung, auch Krieg und Tod stattgefunden haben, schon immer Menschen angezogen. Bestes Beispiel ist eigentlich Pompeji, eine der größten Attraktionen in Italien, wo vor knapp 2000 Jahren der Vesuv ausgebrochen ist und die ganze Stadt in Asche gehüllt hat.
Ja, aber da lege ich jetzt ein kurzes Veto ein, Verena, weil da muss ich sagen, also ich meine, 2000 Jahre ist verdammt lange her.
Okay, ja, das ist natürlich richtig, aber Katastrophentourismus gibt es auch an vielen Orten, die erst vor kurzem heimgesucht wurden. Zum Beispiel von einer Naturkatastrophe. Und einer, der sich mit diesem Phänomen befasst, ist Pascal Mandelaerts. Er ist Tourismusforscher an der Internationalen Universität IU und er sagt:
Ich finde, das ist ein ganz natürlicher Reflex und gehört auch zum Tourismus irgendwo mit dazu.
Also auch an solche Orte zu reisen, denn Tourismus suche ja grundsätzlich das Außergewöhnliche vom Alltag und Katastrophen seien sehr außergewöhnlich.
Worum geht's denn dann? Also die Leute suchen da nochmal irgendwie nach so einem besonderen Kick?
Ja, die Motivation, warum Menschen sich solche Schauplätze anschauen, die kann ganz unterschiedlich sein. Manche sind natürlich sensationslustig, andere wollen aber vielleicht auch das Gefühl haben, bei einem zeitgeschichtlichen besonderen Erlebnis dabei oder in der Nähe gewesen zu sein.
Also da gibt es so viele Beispiele für, ob das jetzt die gesunkene Costa Concordia ist oder ob es 9/11 ist oder ob es die Hurricane-Gebiete in New Orleans nach Katrina waren. Ich glaube, das ist tief in unsere Menschen verankert und dementsprechend wäre es ein bisschen an der Zeit, aufzuhören, die Leute pauschal zu verurteilen.
Pascal Mandelatz, der fordert stattdessen, mehr darüber nachzudenken, wie sich die Besucherströme in solchen Katastrophengebieten regulieren lassen und auch in bessere Bahnen lenken lassen.
Okay, also das wäre ein Lösungsansatz. Also könnte man La Palma da vielleicht schon als Beispiel nehmen? Da scheint das ja ganz gut organisiert gewesen zu sein, Pendelbusse und so.
Ja, das stimmt. Für die Insel, die ja vom Tourismus lebt, ist es natürlich nicht schlecht, wenn die Übernachtungsmöglichkeiten zu 80% belegt sind. Das war wohl an diesem Wochenende so. Also Besucherinnen und Besucher können in so einer Situation auch hilfreich sein, sagt Pascal Mandelatz.
Die Leute sind ja da auch trotzdem auf Einkommen angewiesen. Und gerade in so Katastrophenzeiten letzten Endes, wo es noch knapper ist, ist das trotzdem ein ganz gerne gesehenes Einkommen.
Ist natürlich, muss man eben auch sagen, alles eine Frage des Timings. Unmittelbar nach einer Katastrophe, so wie im Ahrtal, anzureisen, um nur zu gucken, das stört Nothilfe und Aufräumarbeiten. Man bringt sich eventuell selbst in Gefahr, das muss man auch immer im Auge behalten. Und die Menschen vor Ort, die fühlen sich oft natürlich auch begafft, wie im Zoo, das kommt auch nicht gut an. Inzwischen hat sich dort im Ahrtal aber die Lage sehr verändert. Also Touris sind wieder ziemlich willkommen.
Es gibt doch auch so Solidaritätswanderungen von Menschen, die da hinfahren und zum Beispiel dann den Rotwein einen Wanderweg laufen oder so, ne?
Ja, genau. Auf diese Weise können die von der Flut betroffenen Winzerinnen und Winzer natürlich auch ein bisschen was verkaufen. Aber den Menschen vor Ort ist auch wichtig, dass das Ausmaß der Zerstörung im Bewusstsein der Leute bleibt. So beschreibt es jedenfalls Christine aus Ahrweiler.
Ja, weil es ja hier viel schlimmer ist, als wie wenn sie es im Fernsehen sehen oder auf Bildern sehen halt. Das kann man nur transportieren, wenn man hier gewesen ist. Und deswegen finde ich auch mittlerweile ganz wichtig, dass auch dieser Tourismus, dass es die Leute gibt, die halt mal hier hinkommen und schauen sich das mal an. Halt nur so kann man es halt nach draußen transportieren.
Und das ist natürlich ein Aspekt, der für die Menschen vor Ort sehr wichtig ist, dass ihre Lage nicht in Vergessenheit gerät.
Ja, habe ich auch gerade gedacht, bei dem, was die Christine aus Ahrweiler erzählt hat, das ist natürlich wirklich ein Argument, damit man wirklich mal begreift und versteht, wie groß die Ausmaße da auch tatsächlich sind. Verena, danke dir erstmal fürs Zusammenfassen. Also was ist zu halten von Katastrophentourismus, wenn Menschen an Orte der Zerstörung reisen, wie gerade eben nach La Palma oder ins Ahrtal? Verena van Keitz hat es euch eingeordnet.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn es um Strukturwandel geht, dann sind damit die Kohlereviere im Osten und Westen von Deutschland gemeint. Deutschland will ja bis spätestens 2038 raus aus der Kohlestromversorgung, weil die klimaschädlich ist. Und um die wirtschaftlichen Folgen für die Kohlereviere abzupuffern, gibt es eben milliardenschwere Hilfsprogramme vom Bund. 7 Projekte sind bisher für diese Kompensation an den Staat gegangen vom Bund aus. Und die hat Wirtschaftsminister Peter Altmaier heute präsentiert und eben auch erklärt, wohin die Kohle denn eigentlich fließt. Bis zu 40 Milliarden Euro sollen die Kohlereviere in Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg bekommen. Und etwa die Hälfte davon, die soll in die Lausitz gehen. Johannes Stemmler forscht genau dazu. Er arbeitet am Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung Potsdam und wir haben zusammen gesprochen vor der Sendung. Herr Stemmler, wie abhängig ist denn die Lausitz von der Kohle?
Früher war die Lausitz sehr abhängig von der Kohle. Heute ist es tatsächlich nicht mehr viel. Es sind die Reste einer großen, umfangreichen Kohleindustrie, die jetzt noch am Laufen sind. Es arbeiten zurzeit ungefähr 7000 Leute direkt im Kohleunternehmen und noch ein paar tausend in den Zulieferungsbetrieben. Das heißt, der ganz große Strukturwandel, der ist eigentlich in den 90ern und 2000ern schon geschafft worden.
Wenn wir mal gucken, ja gerade auch auf die jüngeren Menschen, welche Perspektiven die haben, was bedeutet denn dann jetzt der Ausstieg eben für die jüngeren Menschen? Welche Perspektive haben die in der Lausitz?
Ja, zuerst einmal klingt Strukturwandel wie Verunsicherung, gerade wenn man aus der Lausitz kommt und die Geschichten der eigenen Eltern und Bekannten im Ohr hat, dass das in den 90er Jahren einfach mit ganz viel Arbeitslosigkeit einhergegangen ist. Mhm. Dabei ist es jetzt eine Chance, eine riesengroße Chance, Denn mit den Geldern der Bundesregierung, aber eben nicht nur mit diesen Geldern, entstehen eine ganze Reihe neuer Beschäftigungsmöglichkeiten im Bereich Pflege, Wissenschaft, Forschung, erneuerbare Energien, ganz viele verschiedene Anwendungsfelder. In Cottbus wird beispielsweise ein Bahnausbesserungswerk gebaut. Und da sollen 2000 Leute arbeiten, die dann die allerneuesten ICEs wieder auf Vordermann bringen. Mhm. In Cottbus soll eine Universitätsmedizin entstehen. Das braucht viele hundert, wahrscheinlich sogar tausende zusätzlicher Leute. Im Landkreis Görlitz wird demnächst irgendwann der Bau für ein Großforschungszentrum mit auch nochmal 2000 Mitarbeitern entstehen.
Und wenn Sie das so formulieren, haben Sie die Befürchtung, dass die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen vielleicht gar nicht gefunden werden?
Tja, in der Lausitz zumindest nicht, denn da steht die demografische Pyramide auf dem Kopf. Da sind zugegebenermaßen sehr viele Leute, die demnächst auch in Ruhestand gehen und auch zusätzlich nochmal Jobs frei machen. Das heißt, es wird Leute von außen brauchen. Das können Menschen sein, die vielleicht aus der Lausitz abgewandert sind. Das können aber auch Menschen sein, die auf der Suche nach einer Ausbildung sind und nicht unmittelbar in Dresden, Leipzig, Berlin oder Bonn diese machen möchten, sondern sich vielleicht auch dem Reiz hingeben, dass der ländliche Raum, gar nicht so weit von Berlin, viel Attraktivität bereithält.
Was wäre denn dann wichtig für die Menschen, die jetzt schon in der Lausitz sind, dass sie dort auch bleiben können? Also in Richtung Zukunft gedacht, nochmal perspektivisch.
Mut. Nicht aus Angst davor, es könnte sich etwas verändern, entweder seine Stimme der AfD zu geben oder gleich ganz wegzugehen, sondern ein bisschen auch über den unmittelbaren Tellerrand hinauszuschauen, denn es tut sich wahnsinnig viel. Es kann sein, dass man dann in einen anderen Ort fahren muss zum Arbeiten, aber die Jobs sind schon da oder gerade im Entstehen. Und wenn sie jetzt vielleicht noch nicht auf dem Niveau bezahlt werden, wie das Kohleunternehmen gerade macht, so scheint es doch zumindest, dass sehr viele Jobs in die Region kommen, die auch sehr, sehr gut bezahlt sind.
Jetzt wird ja diskutiert, eventuell auch eben schon 2030 auszusteigen aus der Kohle und nicht eben erst 2038. Was würde das denn eigentlich dann für die Lausitz bedeuten?
Ja, zweierlei. Einerseits steigt die Verunsicherung. Wenn es schneller geht, dann muss auch der Strukturwandel schneller gehen. Das heißt, dann müssen die Jobs auch schneller zur Verfügung stehen. Das Zweite ist, auch die Energiesicherheit muss gewährleistet werden. Vorher kann man nicht richtig aus der Kohle ausstecken. Aber wir wissen aus der Forschung, dass die Regionen, die ihren Wandel schneller angehen, auch schneller damit fertig sind. Das heißt, je mehr Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen jetzt aus den alten Industrien in die neue wechseln, desto schneller und desto erfolgreicher wird der Strukturwandel laufen.
Und wenn ihr noch mehr darüber hören wollt, genau zu diesem Thema eben, zur Lausitz, dann empfehlen wir auch gerne den Podcast, den Johannes Stemmler zusammen mit mehreren KollegInnen genau eben zum Thema gemacht hat. Hör mal Lausitz, so heißt er. Dann danke nochmal fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Seit einem Jahr gibt es diesen Krieg mittlerweile in Tigray in Äthiopien. Und er ist geprägt durch extreme Brutalität, so ordnet das eine Sprecherin der UN ein. Es geht um den bewaffneten Konflikt zwischen den Truppen der äthiopischen Regierung unter Abiy Ahmed auf der einen Seite und den Einheiten der Volksbefreiungsfront Tigray, TPLF. Tigray ist eine Region im Norden von Äthiopien. Das ist die andere Seite. Morgen, vor einem Jahr, hat Abiy Ahmed seine Militäroffensive begonnen gegen diese Volksbefreiungsfront. Und heute sieht es fast so aus, als müsste der äthiopische Ministerpräsident jeden Moment damit rechnen, dass er entmachtet wird. Ich habe darüber gesprochen mit Antje Diekans, die berichtet für uns über die Region. Antje, wie ist denn die aktuelle Lage in diesem Konflikt?
Tatsächlich sieht es so aus, als wenn Abiy Ahmed mehr und mehr mit dem Rücken zur Wand steht. Die TPLF scheint auf dem Weg Richtung Hauptstadt zu sein, Richtung Addis Abeba. Gestern hieß es noch etwa 400 Kilometer entfernt. Die Regierung hatte gestern schon den Ausnahmezustand ausgerufen, was bedeutet, dass sie jetzt zum Beispiel auch alle über 18-Jährigen zum Militär rufen kann. Also das soll wohl nochmal eine große letzte Schlussoffensive werden. Aber es sieht im Moment ehrlich gesagt nicht so aus, als wenn die äthiopischen Truppen unter Abiy Ahmed, die noch gewinnen könnten. Die Volksbefreiungsfront hat inzwischen ja auch einige Alliierte. Also der Krieg hat sich ja schon lange auch auf andere Regionen in Äthiopien ausgeweitet, unter anderem auch Unterstützung von den Oromo, der größten Volksgruppe des Landes. Ja, und es könnte sein, dass die TPLF die Regierung stürzt.
Erklär uns noch mal kurz, warum es überhaupt so weit gekommen ist. Also warum hat Abiy Ahmed diese Militäroffensive gestartet?
Ja, Abiy Ahmed war in Äthiopien an die Macht gekommen, als sein Vorgänger abgetreten ist. Und bis dahin hatte die TPLF jahrzehntelang die Politik nicht nur in Tigray, sondern in ganz Äthiopien bestimmt. Und als Abiy an die Macht kam, hat er dann diese Gruppierung mehr und mehr ins Abseits gedrängt. Die musste sich zurückziehen in ihr kleines Tigray und wollte diesen Machtverlust nicht hinnehmen. Also es war erstmal ein politischer Machtkampf und der ist dann mehr und mehr eskaliert, bis es dann eben so weit kam, dass nach Darstellung der äthiopischen Regierung, was inzwischen aber wohl auch bestätigt ist, die TPLF dann Militärstützpunkte der äthiopischen Armee angegriffen hat. Und dann hat Abiy Ahmed eben damit reagiert, dass er zurückgeschlagen hat und hat am Anfang dann auch gesagt, na ja, das wird jetzt so ein kurzer Einsatz. Wir machen einen kurzen Prozess mit der TPLF. Ja, und das Ganze vor einem Jahr und mit kurzem Prozess ist wirklich gar nichts. Also die TPLF ist eben sehr stark.
Aber Antje, gerade wenn man sich Abiy Ahmed anguckt und den Weg, den er genommen hat, das ist doch eigentlich eine eigenartige Wandlung von ihm, oder?
Tatsächlich, und das in unheimlich kurzer Zeit. Also wenn man sich die Zeitspanne anguckt, vor ziemlich genau 2 Jahren hat er den Friedensnobelpreis gekriegt. Dann ein Jahr später der Einmarsch in Tigray und jetzt nochmal ein Jahr später sieht es so aus, als wenn er vielleicht nicht mehr lange an der Macht ist. Also das ist wirklich die komplette Demontage eines Hoffnungsträgers, der er ja war, nicht nur für Äthiopien, sondern tatsächlich hier für den Kontinent. Das war ja ein Mann, mit dem sich Diplomaten aus aller Welt gezeigt haben, die sich darum gerissen haben, Verträge mit Äthiopien abzuschließen, bilaterale Abkommen. Man hat wirklich geglaubt, dieser Mann, der bringt jetzt nicht nur was für Äthiopien, sondern der bringt vielleicht sogar den Kontinent voran. Und jetzt sieht er es so aus, als wenn er das Land in das schwerste Chaos seit langem stürzt. Und Äthiopien ist halt auch wichtig für die ganze Region. Da sitzt letztendlich ja auch die Afrikanische Union tatsächlich mit ihrem Hauptsitz. Wenn Äthiopien womöglich sogar zerfallen sollte, dann zieht das natürlich auch die Nachbarstaaten mit in diesen Konflikt.
Also seit einem Jahr eben fast dauert dieser Konflikt ja jetzt auch schon an. Was bedeutet das denn eigentlich für die Bevölkerung?
Inzwischen ist die Versorgungslage in der Region wirklich katastrophal. Die Vereinten Nationen gehen davon aus, dass 400.000 Menschen akut von Hunger bedroht sind, beziehungsweise schon Hunger leiden. Das ist eine der grausamen Konsequenzen dieses Krieges. Worunter die Bevölkerung auch leidet, sind schlimmste Gewalttaten, Massaker, Massenvergewaltigungen. Das UN-Büro für Menschenrechte hat dazu gerade heute einen Bericht vorgelegt. Demnach werden diese Verbrechen von allen Kriegsparteien verübt. Im Untersuchungszeitraum aber vor allem von der äthiopischen Armee und von Soldaten aus dem Nachbarland Eritrea, die längst auch am Konflikt beteiligt sind. Also es ist einfach ein ganz großes Leiden in Tigray.
Gibt es denn Aussicht auf ein Ende dieses Konflikts?
Es ist im Moment zumindest nicht realistisch, dass das irgendwie noch am Verhandlungstisch gelöst werden könnte. Da haben die USA jetzt auch gerade noch mal appelliert, dass es dazu kommen sollte. Aber ein Sprecher der TPLF hat das rundweg abgelehnt schon vor Tagen, hat gesagt, sie setzen auf einen militärischen Sieg und Abiy Ahmed gibt auch nicht auf. Also es hat solche Appelle auch schon in den vergangenen Monaten oft gegeben von den Vereinten Nationen. Die Afrikanische Union hat Vermittler vorgeschlagen, aber das alles hat nichts gebracht. Es wird wohl eine Lösung dieses Konflikts geben, aber die wird vermutlich blutig sein und nicht diplomatisch.
Seit fast einem Jahr gibt es Kämpfe in der Region Tigray in Äthiopien. Aktuelle Infos dazu von Antje Diekans.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.